Willkommen zur Evangeliumsandacht am 1. Februar 2026, der letzte Sonntag nach Epiphanias. Heute steht die Zeit der Zukunft nach Jesu Auferstehung, also die physische Erfahrung vom Himmel auf Erden und der Hoffnung der Zukunft im Mittelpunkt. Jesaja 6,2: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir singen nun von dem Lied Gott ist gegenwärtig, Vers 1.
Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihn beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst Auszüge aus Psalm 97. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsumher seine Feinde, seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh und die Tochter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, Recht regierst. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen, du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahre die Seelen seiner Heiligen, aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. Dem Gerechten muß das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen. Ich lese ein Gebet, Autor unbekannt. Du Gott des Lichts, wir preisen dich, der du der Morgen bist und der Abend, der Anfang und das Ende der Welt. Wir danken dir für die Ruhe der Nacht und das Licht eines neuen Tages. Von dir kommt alles, was geschieht. Du lebendige Kraft, Gott, stärke uns, damit wir erwachen. Du alles umfassende Weisheit, Gott, lehre uns verstehen, wohin unsere Wege führen sollen, und schenke uns dein Licht. Amen. Wir hören aus dem Evangelium nach Matthäus 17. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihnen. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, eine dir, eine Mose, eine Elia. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger nun hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten aufersteht. Wir singen nun vom Lied Morgenglanz der Ewigkeit, die Strophen 1 und 2.
Morgenglanz der Ewigkeit, Licht von unerschöpftem Lichte, schick uns diese Morgenzeit, deine Strahlen zu Gesichte, und vertreib durch deine Macht unsere Nacht. Deine Güte, Morgentau, fall auf unsere Macht. als die dürre Lebensau, lauter süßen Trost genießen und erquick uns deine Schar immer da.
Gedanken zu Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18 eigentlich, ich nehme aber im gesamten Text die Rahmenverse 8 und 19 später hinzu. Manchmal erhält man einen Auftrag, bei dem man nicht genau weiß, was am Ende herauskommt. Ein Auftrag ist eigentlich nichts anderes, als etwas zu machen, zu tun oder zu erledigen. Man soll etwas von A nach B bringen oder tragen, was im Sinne eines Auftraggebers oder der Auftraggeberin erforderlich erscheint. Der einfachste Auftrag ist, tu dies oder tu das. Also räum dein Zimmer auf, rette mal eine evangelische Akademie oder verlege mal ein Buch oder verkündige das Wort Gottes. Ganz einfache Aufträge. Die einfachsten Aufträge erfolgen durch Anweisung. Also jemand bekommt etwas angewiesen, was er zu tun hat. Im Arbeitsrecht ist die Anweisung die einfachste Form, Aufträge zu erhalten. Eine Anweisung zu ignorieren oder abzulehnen, stellt arbeitsrechtlich ein besonders schwerer Verstoß eigentlich gegen die arbeitsrechtlichen Pflichten dar. Diese Form der Verweigerungshaltung kann im Extremfall auch zu einer Kündigung führen. Denn Anweisungen können nur in besonderen Ausnahmefällen verweigert werden, wenn sie beispielsweise offensichtlich rechtswidrig eine Erfüllung fordern, also raube beispielsweise eine Bank für mich aus, oder andere Tätigkeiten oder Verhaltensweisen, die schlicht verboten sind. Zum Beispiel menschenverachtende Dinge zu tun, wenn das als Auftrag gefordert wird, kann man sie ablehnen. Also wie zum Beispiel schlage, verleumde oder mobbe mal deinen Kollegen. Insofern ist es nur bedingt möglich, sich darauf zu berufen, wenn man eine Anweisung erhält. Also eigentlich ist die Aufgabe bei einer Anweisung, die Aufgabe dann auch zu erfüllen. Wichtig ist natürlich dabei, dass die Aufträge und deren Anweisungen auch hinsichtlich der Qualität, also der Güte, wie man etwas erfüllen, umsetzen oder erledigen soll, unterschiedlich ausgeführt werden kann. Etwas zu tun heißt noch nicht, dass man es gut tut oder mit Güte. Manches tut man gerne und gewissenhaft, auch manchmal ist es einem scheißegal, was dabei rauskommt. Der heutige Bibeltext ist eine besondere Form eines Auftrags und einer Anweisung. Letztlich geht es eigentlich nur um eine banale Sache, nämlich Johannes soll etwas aufschreiben, was er hört und sieht. Seine Aufgabe ist nicht, zu beurteilen oder einzuordnen oder zu interpretieren, was er hört und sieht, sondern es nur aufzuschreiben. Also Johannes, derjenige, der die Offenbarung schreibt, ist nichts anderes als eine Tipse, hätte man früher gesagt. So lese ich aus der Offenbarung des Johannes Kapitel 1 die Verse 8, also den mit dazu, bis 19, also den letzten, auch noch dazu. Und im Vers 8 spricht noch Gott. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Nun der reguläre Text. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und auch nach Laodicea. Ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchter einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie die weiße Wolke, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet. Und seine Stimme wie ein großes Wasserrauschen, und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Vers 19 noch. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Soweit der heutige Text mit einem Vers davor und dem letzten dahinter. Dass ich selbst ein besonderes Verhältnis zu der Offenbarung des Johannes habe, liegt an einer Fortbildung. Dort wurde mir klar, dass dieser Johannes in Patmos auf der Insel seine Visionen irgendwie aufgeschrieben hat. Aber das Besondere ist nicht, dass er sie aufgeschrieben hat, sondern wie er sie aufgeschrieben hat. Denn der Text im Altgriechischen ist ziemlich rude. Man könnte sagen, irgendwie der beherrscht das Altgriechische nicht. Aber wenn man das in eine andere Form bringt, nun ja. Wer einen Tatsachenroman schreibt oder eine wissenschaftliche Studie verwendet unterschiedliche Kategorien und Gattungen. Oder wie vorliegend, und das ist das Besondere, Johannes ein Drehbuch bzw. ein Skript für eine Bühnenshow. Ja, es geht hier nicht um einen Tatsachenbericht, sondern nur darum, wie er etwas erlebt und seine Aufgabe ist es, dieses Erleben in irgendeine Form zu bringen. Und wer schon mal ein Drehbuch gelesen hat, der weiß, irgendwie liest sich das komisch. Einer geht auf, einer geht ab, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und der Mann sagt zur Frau A, B, C, D, E. Also eine ganz andere Art, wie fortlaufend zu schreiben. Also keine historische Erzählung, sondern nur, wo Erfahrungen, Gefühle, Beobachtungen, die vielfältigen Sachen einschließlich mit Text verbunden werden. Insofern sind natürlich auch die Texte in der Offenbarung des Johannes in einer blumigen Ausführung gehalten, in dem beschrieben wird, dass er plötzlich irgendwelche sieben Sterne sieht, sieben Leuchter oder irgendeinen Riesenkampf, den man überhaupt nicht beschreiben kann, sondern er versucht es irgendwie in einer Art Skript und Drehbuch deutlich zu machen. Und gleichwohl ist der Auftrag für den Johannes recht simpel. Also schreib auf, was noch nicht gewesen ist. Also Johannes hat die Anweisung, die Zukunft aufzuschreiben. Und hier wird es eben kompliziert. Wie soll man Menschen, zum Beispiel aus dem Mittelalter, erklären, wie die Welt im 21. Jahrhundert aussieht? Also was ein Auto ist, ein Flugzeug oder Social Media? Denn die Menschen der Jetztzeit sind dies ja gewohnt. Also die üblichen Dinge, die uns umgeben, mit denen wir arbeiten, sie sind uns präsent. Aber die Menschen, denen die Zukunft beschrieben werden soll, eben nicht. Also wie erklärt man einem Menschen Raumschiff Enterprise, also dem kleinen Dieter, in seiner Kindheit? Betrachtet man diese Eingangsworte in dieses Skript, so wird deutlich, dass der Auftrag des Johannes gerade im Blick auf das Evangelium entscheidend ist. Denn es wird deutlich, dass dieser Schriftsteller, der Johannes, als auch die Evangelien, in der Schwierigkeit stecken, das Handeln dieses Jesus von Nazareth als Christus zu beschreiben. Die Evangelien noch im Rückblick auf Kreuz und vor allem die Erfahrung der Auferstehung. Wie müssen wir unsere Rationalität von damals in ein anderes Licht setzen? Wir haben Wunder erlebt und gesehen und können sie nicht beschreiben und sollen es trotzdem tun. Wie ordnen wir Auferstehung ein? Was das mit uns gemacht hat, diesen Jesus zu sehen und anzufassen? Naja, und so passiert es. Das Evangelium ist nicht verstehbar. Es ist rational nicht erklärbar. Und deshalb hängt alles miteinander zusammen. Dass das Evangelium eigentlich per se Zukunft ist, nach meiner Theologie. Also alles, was wir verkünden vom Evangelium, hat nichts mit dem, wie wir uns gestern verhalten haben, zu tun, sondern wie Zukunft von Gott für uns mit ihm und seiner Gnade gestaltet wird. Also wenn ich etwas verkündigen muss, heißt es, ich muss Menschen eine Zukunft verkündigen, die eigentlich gar nicht wissen, wie sie aussehen kann und die auch gar nicht verstehbar ist für ihren Alltag, geschweige denn verständlich oder rational oder, was ja das Wesentliche der Wissenschaft ist, wiederholbar. Ein Experiment, was nicht wiederholt werden kann, kann man wissenschaftlich nicht beweisen. Also, wie beweist man Dinge, die eigentlich rational durch Experimente nicht wiederholt und von den Menschen bewiesen werden können? Und genau das ist das Ungewöhnliche des Evangeliums. Meine Zukunft ist eine andere als die von dir oder einem Dritten. Jeder sieht anders in seine Zukunft oder aus seiner Zukunft zurück in seine Vergangenheit. Was aber das Evangelium verkündigt, ist, dass du eine Zukunft hast, und zwar eine Zukunft bei Gott. und die ist gerade nicht von dir reproduzierbar, kaufbar, wiederholbar oder in irgendeiner Form erklärbar. Sie ist individuell. Und kein anderer Mensch kann diese Zukunft gemeinsam mit dir gehen. Du allein gehst in diese Zukunft, die da heißt, das Leben geht weiter, auch wenn du stirbst. Insofern ist das, und so ist das, wie ich es hier ausdrücke, nichts anderes, das Evangelium eine Zukunft ist, die wir auszusagen haben, obwohl wir sie gar nicht beschreiben können. Wir können dieses Individuelle nur für uns aussagen, als Zeugen, als Märtyrer, was es mit uns macht, bewusst zu sein, dass Gott für dich und für mich eine eigene Zukunft unverwechselbar in Jesus als Christus schenkt. Und so kann man sagen, nichts ist identisch oder gleich, vieles ist nur ähnlich. Aber die Ähnlichkeit ist so unterschiedlich, wie im Grunde die Linien deiner Fingerkuppen oder deiner Fußzehen, dein Atem, deine Zähne, dein Gang oder deine Sprache. Und so ist es morgen in das, was wir hineintreten und was wir eigentlich schon heute zu verkündigen haben, eigentlich immer das, was nach der Zukunft offen bleibt. Denn es ist deine und meine Zukunft. Deshalb ist auch das Evangelium so problematisch für eine Vielzahl der heutigen Menschen, weil es ganz anders ist und viel individueller als der Mehrzahl der Menschen irgendwas im Bewusstsein klargemacht ist. Das Alltägliche, das Normale, das Gestrige soll doch bitte gefälligst morgen auch so sein, vor allem dann, wenn es gestern scheinbar besser ging als heute. Johannes hat den Auftrag, etwas zu tun, was unmöglich ist, nämlich die Zukunft aufzuschreiben, die außer ihm noch niemand gesehen hat. Und wenn man das tut, versucht man mit bestehenden Mitteln seinem Auftrag vielleicht gerecht zu werden. Und so sind die Fülle der Erlebnisse und Gefühle aus der Zukunft, die Johannes erlebt und auch überlebt hat, überhaupt möglich aufzuschreiben, nur mit den Dingen, Mitteln und Bildern der heutigen Zeit. Johannes verwendet nach meiner Ansicht die Gattung eines Drehbuchs und nicht die Gattung eines Romans oder einer Bedienungsanleitung. Für die normalen Menschen muss man dabei durchgeknallt erscheinen, wenn man quasi Zukunft beschreiben will. Für normale Menschen muss man dabei völlig durchgeknallt erscheinen, wenn man zum Beispiel derart epische Bilder wie in den Filmen von Avatar, also James Cameron, beschreiben will. Es ist unmöglich. James Cameron hat in einer unglaublichen Art und Weise mit Technik eines Drehbuchs und vieler digitaler Hilfsmittel epische Bilder des Planeten Pandora durch die eigene Aufstellung und die Bilder, die er produziert, in unsere Netzhaut eingebrannt. Naja, und vor allem auch bei der Länge irgendwie in den Hintern eingebrannt. 3 Stunden epische Bilder, da könnte man auch die Offenbarung lesen, oder? Aber wenn es gelingt, sich darauf einzulassen, vor allem auf die Kernaussage, die unmittelbar ja vor dem heutigen Text im Vers 8 von mir ausgesprochen wurde, dann weiß man, um was es geht. Egal was passiert, als Christ ist Gott der, der gestern war, der heute ist und der da kommt, der Allmächtige. Also es gibt ein Happy End oder besser gesagt ein Happy Ending. Das ist die Kernbotschaft, die dem Johannes als Auftrag gesagt wurde. Egal wie die Zukunft für dich scheint oder scheinbar werden wird, Gott hält für dich eine besondere Zukunft bereit. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Also Gott will Alpha und Omega, Anfang und Ende sein, und zwar deiner Gegenwart, deiner Vergangenheit und ganz gewiss deiner Zukunft. Welch ein Auftrag an diesen Johannes, oder? Wie würden wir dieser Aufgabe und Botschaft gerecht werden können und vor allem, wie werden wir heute dies den anderen Menschen als Hoffnung für ihre Zukunft erzählen können? Amen. Wir singen nun vom Lied Erhalt uns Herr bei deinem Wort, die Strophen 1 und 2.
Erhalt uns Herr bei deinem Wort und steuere deine Feinde Mord, die Jesus Christus deinen Sohn wollen stürzen von deinem Thron. Beweist dein Macht, Herr Jesu Christ, der du Herr aller Herren bist. Beschirm dein arme Christenheit, dass sie dich lobt in Ewigkeit.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mach uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun vom Lied Sonne der Gerechtigkeit, die Strophe 1.
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit. Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.
Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.